FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Es fühlt sich richtig gut an, das als Team hingekriegt zu haben. Mega, mega. Deshalb riesen Dankeschön an alle, an die Mitglieder.
Die Stuttgarter setzen sich fest in der Kölner Hälfte. Kommen über die rechte Seite. Ball ins Zentrum. Stiller steckt durch. Da ist die Chance. Tor! Wagnumann mit dem 2:1 für Stuttgart. In der 81. Minute.
Wenn man 1:0 führt, wenn man auch die Chancen sieht, die werden am Ende haben, war schon mehr drin. Ich sage am Ende, wenn wir das zweite Mal gewinnen, wir es. Am Ende hat Stuttgart leider das 2:1 gemacht. So verlieren wir leider sehr bitter.
Boah, was für ein Wochenende, oder? Ganz ehrlich, mein Akku ist gerade ziemlich leer und ich bin froh, mal nicht im Rhein-Energie-Stadion sitzen zu müssen. Also bitte nicht falsch verstehen, ne? Ich liebe das Rhein-Energie-Stadion. Das schönste Stadion Deutschlands. Immer was Besonderes für mich. Vor allem, wenn ein Heimspiel des 1. FC Köln ansteht. Aber nach rund 10 Stunden am Samstag, die ich da war aufgrund der Mitgliederversammlung und dann nochmal 6 Stunden, so ungefähr einen Tag später, Heimspiel gegen Stuttgart. Ich hätte im Grunde im Stadion übernachten können. Ist auch mal schön, was anderes um sich rum zu haben und so langsam, ganz langsam den Akku wieder aufzuladen. Aber jetzt hier im Radio Köln FC Podcast, dass wir uns auch da nicht falsch verstehen, ne? Vollgas, nochmal Vollgas, ohne Wenn und Aber, denn es ist, ihr habt es gehört, einiges passiert, über das wir sprechen sollten. Also, Tag zusammen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, im Intro ist es angeklungen, wir haben einen neuen Vorstand. Glückwunsch an Jörn Stobbe, Jörg Alvermann und Ulf Sobeck, die mit fast 65% der Stimmen gewählt worden sind. Rund 6.000 Mitglieder waren da bei der Mitgliederversammlung im Rhein-Energie-Stadion. Deutlich, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Auch das sicherlich positiv herauszuheben. Ihr hört gleich auch im Verlauf dieses Podcasts noch ein Interview, das ich kurz nach der Vorstandskrönung mit den dreien geführt habe. Aber wie immer gilt, das Sportliche steht hier im Vordergrund. Spieltag 5. Endlich wieder zu Hause. Heimspiel gegen Stuttgart. Was habe ich mich drauf gefreut. Ich nehme an, vielen von euch ist es auch so gegangen. Wir sind ja wochenlang quer durch die Republik gereist, fast nur Auswärtsspiele gehabt. Kein anderer Bundesliga-Verein hatte bis dato so wenig Heimspiele. Ja, und dann ist alles angerichtet. Sonntagabend, Hütte ist voll, 50.000. Der FC legt los wie die Feuerwehr. Und eigentlich konnte es nur ein gutes Ende nehmen. Hat es dann aber leider nicht. Und das müssen wir uns nochmal anhören und dann drüber sprechen. Hier sind für euch die Highlights aus einer Partie, ja, die der FC nicht hätte verlieren müssen. Und obendrauf gibt es für euch natürlich wie immer ganz, ganz viele Reaktionen der FC-Protagonisten. Vom Trainer Lukas Kwasniok, vom Sportdirektor Thomas Kessler, von Marvin Schwäbe und Tom Kraus.
Ach, was sind wir in den vergangenen Wochen seit Saisonstart so alles durch die Republik geschippert. Regensburg, Mainz, Wolfsburg, Leipzig. Heute dürfen wir den Anker endlich wieder im eigenen Hafen auswerfen. Heimspiel in Müngersdorf, die Hymne läuft. 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart.
Ja, ich glaube, das hat man gesehen, dass wir unseren Matchplan gut befolgt haben, dass wir die Stuttgarter vor Probleme hatten, dass wir in Führung gehen.
Und der FC erstmal abwartend. Kein hohes Pressing, weil sie um die starke Qualität oder, wie es Kwasniok gesagt hat, brutale Qualität der Stuttgarter wissen. Und da willst du möglichst nicht früh hier den entscheidenden Fehler machen. Jetzt aber ein guter Ballgewinn. Und Ache, 25 Meter vor dem Tor, links raus. Kaminski, Tor, Tor, Tor! Kaminski, 1:0! Oh, was für ein Auftakt hier in Müngersdorf! Vierte Spielminute, blitzsauberer Konter nach hohem Ballgewinn im Mittelfeld. Und dann Kraus, langer Ball auf Ache. Ache gegen Nübel, der Ball rollt Richtung Tor, aber Wagnumann kratzt ihn hinten raus. Einen Meter vor der Torlinie geklärt, Jacques war es, glaube ich.
Ich fand einfach, dass wir nach dem frühen 1:0 vergleichbar zum Spiel gegen Freiburg, auch wenn wir da das Tor nicht ganz so früh erzielt haben, fußballerisch Luft nach oben haben.
Demirovic kommt kurz. Lässt er wieder klatschen für Stiller. Meiner stellt sich in den Weg. Dann kommt die Flanke. Kopfball wird geblockt. Und Schwäbe lenkt den Fallrückzieher über die Querlatte. Starke Aktion von Thiago Tomasch. Nächste Ecke, wieder auf der rechten Seite, 17. Spielminute. Stiller läuft an, Ball kommt direkt drauf aufs Tor. Faustabwehr, Schwäbe, Wald hinten raus, zweiter Ball bei den Stuttgartern. Wieder Stiller mit der Flanke und dann rauscht der Ball links am Pfosten vorbei. Und es gibt Abstoß. Kopfballchance für die Stuttgarter in der 17. Minute. Ist gut gegangen.
Es war von vornherein klar, dass wir in vielen Phasen, glaube ich, leiden müssen, weil VfB Stuttgart natürlich gerade mit Ball eine extrem spielstarke Mannschaft ist, die einen sehr guten Spielplan hat. Und da wussten wir, dass wir auch mal tiefer stehen müssen, verteidigen müssen.
Und ihr hört es, die Südkurve ist voll da. Klasse Unterstützung. Achtung, Schwäbe verzettelt den Ball am eigenen Strafraum. Und der Mirovic, was mit der Großchance, wird dann abgegrätscht von Hübers. Beide liegen jetzt am Boden, aber das war haarscharf. Was Schwäbe da hinten gemacht hat, ist hochriskant. Nach diesem Rückpass hatte eigentlich genügend Zeit, den langen Ball zu spielen. Dann legt er ihn sich aber nochmal vor und da kommt hinten aus dem Windschatten Demirovic, der den Ball dann nochmal querlegen will auf Tomasch. Ja, und der Pass kommt dann nicht an.
Ja, ich hätte den Ball, glaube ich, an sich einfach direkt schlagen müssen oder den ersten Kontakt halt nicht so weit nehmen. Ich wollte das Spiel natürlich dann irgendwie flach wieder weiter eröffnen, um hinten rauszuspielen. Ja, war in dem Moment dann die falsche Entscheidung.
Und jetzt schaut es sich Jörn Beck an und ich fürchte, er wird gleich auf Elfmeter für Stuttgart entscheiden.
Ja, in dem Moment war mir nur unklar, ob ich ihn treffe oder ob er mich trifft. Er läuft weiter. Jetzt, wenn man die Bilder sieht, ich glaube, wie schon gesagt, ja, wenn der Schiedsrichter das in Normalperspektive sieht, würde er ihn wahrscheinlich so vielleicht nicht unbedingt geben, gerade weil er weiterläuft. Am Ende, wenn man die Bilder sieht, glaube ich, und gerade in Zeitlupe, dann kann man ihn schon geben.
Es gibt Elfmeter für den VfB Stuttgart. Jöllenbeck ahndet also diesen Kontakt, diesen Tritt von Schwäbe gegen Demirovic. Aber Schwäbe kann seinen eigenen Fehler jetzt wieder gut machen, indem er einfach diesen Elfmeter hält gegen Demirovic. Der Gefaulte tritt selbst an. Jöllenbeck gibt den Strafstoß frei. Demirovic gegen Schwäbe. Linkses Eck-Tor. 1-1. Das Spiel wieder ausgeglichen. Stuttgart meldet sich zurück in der Partie.
Zum einen war unser Spiel davor eben mit dem Ball auch schon holprig. Insofern war es nicht ganz so verwunderlich, dass es aus so einer Situation dann auch entstanden ist. Also der Rückpass ist einfach nicht scharf genug, sodass Marvin dann ja den Ball mit dem zweiten Kontakt auch besser kontrollieren kann. Das zum einen und zum anderen. Den VAR gibt es jetzt seit, weiß nicht wie viele Jahren. Ich war kein Freund, bin kein Freund und werde nie ein Freund davon sein.
Arm geht raus, kurzer Anlauf und dann rein das Ding. An den zweiten Pfosten, Nübel mit einer Faust. Zu kurz, Sebo Lonsen legt zurück auf Meiner. Nächster Flankenversuch, Schussmöglichkeit! Abgeblockt, Sebo Lonsen mit der dicken Chance.
Es ist so, dass unsere Ballstaffetten sehr abgehackt noch wirkten in der ersten Halbzeit. Ja, einfach auch nicht mutig genug in der zweiten Halbzeit, dann umso besser. Deswegen ist es ein offenes Spiel geworden.
Ecke kurz ausgeführt, ans rechte Strafraum-Eck, El Kanus, dann wieder auf Stiller. Jetzt kommt der halbhohe Ball, Hacktrick von Tomasch am Pfosten vorbei. Und dann geht's raus auf die linke Seite, Kaminski auf Thielmann. Der löst sich gut, wechselt raus auf die rechte Seite, Platz für Sebo Lonsen. Sebo Lonsen aus dem Halbfeld, Kopfball, Thielmann, Ball kommt, Schusschoss, Hussein Basic, Elmala und gehalten Nübel. Elmala mit dem Schuss, mit dem Innenriss aufs kurze Eck, aber kein Problem für Nübel. Und dann das Foul von Hussein Basic, und das ist ärgerlich, fabriziert damit die nächste Standardmöglichkeit für die Stuttgarter. 30 Meter weg vom Kölner Tor, auf der rechten Seite. Leveling macht sich bereit bei den Stuttgartern. Noch ein Nationalspieler, aber schnell ausgeführt. Tomasch an den Pfosten. Johannes Horn mit dem Chipball an die Strafraumgrenze. Hübers mit dem Kopf. Schuss, Hussein Basic abgeblockt. Dann noch Makalinski wieder abgeblockt. Und der Ball links am Pfosten vorbei. Doppelchance für den FC in der 72. Minute. Wenn der Ball da mal durchrutscht, dann wird es richtig gefährlich für Alexander Nübel. Jetzt die Ecke. Kaminski wird sie ausführen. Arm geht raus und der Ball kommt mit viel Schnitt an den Fünfer. Nübel mit zu schwacher Faustabwehr. Elmala legt sich den Ball auf den rechten Fuß. Knapp rechts am Torwinkel vorbei. Freche Aktion von Zeit Elmala. Dann der tiefe Ball in den Lauf von Lund. Gut durchgestartet. Lund könnte querlegen auf Elmala. Macht er auch. Elmala zieht ins Zentrum. Immer noch Elmala. Elmala! Und Nübel! Nübel eckt den Ball mit einer Hand über die Querlatte. Ecke von links. Florian Kainz, 78. Minute. Jetzt mal so ein Standardtor. Das Ganze vor der Südkurve. Komm, lass die mal explodieren. Florian Kainz nimmt Maß. Und der Ball kommt. Kopfballverlängerung! Und auf der Torlinie klärt Mittelstädt.
Am Ende fehlt in solchen Spielen der Lucky Punch. Den hat Stuttgart vielleicht auch mit einer gewissen Erfahrung geschafft.
Die Stuttgarter setzen sich fest in der Kölner Hälfte. Kommen über die rechte Seite. Ball ins Zentrum. Stiller steckt durch. Da ist die Schuss. Oh, Tor! Wagnumann mit dem 2:1 für Stuttgart. In der 81. Minute.
Am Ende können wir das nicht richtig schließen. Muss man sich dann auch nochmal anschauen, genau. Ist natürlich sehr, sehr bitter.
Ja, ich meine, Stuttgart hat Qualität. Wenn wir den laufen lassen, gerade wieder beim zweiten Tor, wenn wir ein bisschen zu viel Freiraum geben, dann sieht man einfach, dass dann halt auch ein Pass gespielt wird, der dann irgendwo ein Stück weit perfekt ist.
Es hat nicht gereicht. Der Schlusspfiff kommt von Matthias Jöllenbeck. Und damit kassiert der FC die zweite Niederlage in Folge. Die erste zu Hause. Ein 1:2 gegen den VfB Stuttgart.
Ja, ich glaube, wir sind am Anfang ruhig geblieben, als es gut gelaufen ist, als wir die Punkte eingefahren haben. Wir werden jetzt auch ruhig bleiben. Wir werden das natürlich alles analysieren und versuchen, besser zu machen und umzusetzen. Andererseits wissen wir auch, wo wir herkommen und dass wir jetzt gerade Leipzig oder Stuttgart nicht an die Wand spielen. Ich glaube, das ist jedem bewusst.
Ich gehe jetzt hier nicht mit einem schlechten Gefühl raus. Es sind noch ein paar Spiele, haben gut gespielt.
Hätten mehr Chancen haben können oder Tore treffen müssen?
Die Offensiveinstellung war das alles prima. Abwehr halt gegen Stuttgart darf man nicht zwei fette Fehler machen und das war's dann.
Das war's dann. Und verlieren ist richtig doof. Und noch doofer, wenn du eigentlich mindestens ein Unentschieden verdient gehabt hättest oder sogar ein Sieg möglich gewesen wäre. Und noch doofer ist es, wenn so eine Niederlage zum zweiten Mal in Folge passiert. Das ist dann natürlich ein Stimmungsdämpfer, ja, nach dem super Saisonstart mit 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen. Aber, und das will ich gleich zu Beginn hier mal ganz, ganz fett rausstreichen. Ja, du musst dich weder für die Leistung in Leipzig noch für die Leistung jetzt zu Hause gegen Stuttgart schämen. Alles andere als das. Das komplette Gegenteil war ja der Fall. Der FC hat gut gespielt in Leipzig, hat auf Augenhöhe mit einer Top-Mannschaft der ersten Fußball-Bundesliga agiert. Und er war ganz sicher zu Hause gegen Stuttgart nicht das schlechtere Team. Auch das war ein Duell auf Augenhöhe. Es haben Kleinigkeiten entschieden. Auch der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß hat nachher gesagt, eigentlich war das ein Unentschieden-Spiel. Punkteteilung wäre gerecht gewesen. Seine Mannschaft war die glücklichere. Der FC hatte das Nachsehen. Und ich denke, das große Ganze, trotz dieser 2 Niederlagen in Folge, ist weiter auf einem guten Weg beim 1. FC Köln. Es hakt an Details. In Leipzig waren es die Standards, die dem FC das Genick gebrochen haben. Jetzt zu Hause gegen Stuttgart waren es individuelle Fehler aus dem Spiel heraus. Vor allen Dingen natürlich der Foul-Elfmeter nach dem Ballverlust von Marvin Schwäbe, weiß er selbst. Hau das Ding direkt weg, passiert nichts. Möglicherweise geht der FC mit einer Führung in die Kabine, kommt dann nochmal Vollgas raus Richtung Südkurve und gewinnt das Spiel. Hetzte, wenste, weiß man nicht. Ja, und vorne haben sie dann auch einfach das Spielglück nicht mehr so wie an den ersten 3 Spieltagen, muss man auch sagen. Ne? Chancen waren ja genügend da und es hat echt oft nicht viel gefehlt. Ich habe es ja in der Reportage live des Öfteren gesagt, wenn da mal einer so durchrutscht, der abgeblockt wird, einer der vielen Schüsse, ne? dann sieht der Nübel vielleicht ganz, ganz alt aus und da klingelt es zum zweiten, vielleicht zum dritten Mal. Allein El Mala, ich kann mich immer nur wiederholen, der kommt rein. Und der marschiert da und geht in die Dribblings und hat direkt nach der ersten Viertelstunde, in der er auf dem Feld steht, 3, 4 richtig starke Torabschlüsse. Nübel hält einen davon, ein Schuss war nicht platziert genug, einer knapp am Winkel vorbei. Ja, Kleinigkeiten, bisschen mehr Spielglück und einer sitzt davon. Und dann reden wir jetzt von einem ganz anderen Spielausgang. Und dann auch nicht vergessen, habt ihr auch in der Zusammenfassung nochmal gehört, ey, der FC hat in Leipzig gespielt, ja, ich habe es gesagt, Top-Mannschaft der ersten Fußball-Bundesliga, die haben jetzt am Folgespieltag wieder gewonnen, also setzen sich jetzt oben fest, nachdem sie zu Saisonbeginn eher noch so ein bisschen Probleme hatten, obwohl sie ja dann auch gleich am ersten Spieltag bei den Bayern ran mussten, das ist dann ohnehin ein Problem und auch der VfB Stuttgart, schon vor diesem Duell gegen den FC, war ins Rollen gekommen. 2 Pflichtspielsiege in Folge zu Hause gegen St. Pauli und dann in der Europa League gegen Celta Vigo. Aktueller DFB-Pokalsieger, Europa League-Teilnehmer, ja, das kommt nicht von ungefähr. Und das ist einfach ein ganz, ganz stark besetzter Kader. Einer mit O-Ton, Lukas Kwasniok, brutaler Qualität. Also das muss man immer alles mitdenken. Ja, und dann war eben auch der VAR gegen Stuttgart nicht unser Freund. Ihr habt es auch nochmal gehört. Klar, der Fehler liegt erstmal bei Marvin Schwäbe, hau ihn weg, passiert nichts. So will er ihn dann im Nachhinein noch klären, trifft dann die Hacke von Demirovic und ja, durch den Eingriff des VAR führt es schlussendlich zu diesem Foul-Elfmeter, sehr umstrittene Situation, weil ja Demirovic gar nicht gefallen ist. Wenn er sich nach dem Kontakt direkt fallen lässt, aufs Gras da niedersinkt, dann pfeift vielleicht der Schiedsrichter auf dem Platz direkt Foul-Elfmeter. Auch dann wird es überprüft, aber dann hätte es keine Beanstandung gegeben. Er läuft dann weiter und erst wenn man sich ganz oft in der Wiederholung anguckt, bekommt man dann doch irgendwie das Gefühl, naja, der ist nicht mehr so ganz sauber weitergelaufen. Der ist schon durch diesen Kontakt aus der Balance gekommen und hat sich deswegen den Ball zu weit vorgelegt, kann den Pass nicht mehr auf Thomas spielen. Ja, es ist eine verrückte Situation, die du ganz, ganz selten so siehst. Und es ist natürlich total ärgerlich, dass der VAR da eben so eingegriffen hat und ja, einen, den es aber mal richtig auf die Palme gebracht hat, das war der Sportdirektor Thomas Kesser. Der hatte da überhaupt kein Verständnis, dass der VAR, sprich Günther Perl, sich per Funk gemeldet hat an Hauptschiedsrichter Jöllenbeck im Stadion. Ich spiele den kompletten O-Ton ungeschnitten einfach mal vor, dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen.
Ja, ich habe es mir jetzt natürlich ein paar Mal angeschaut, weil es in meinen Augen eine spielentscheidende Szene ist und vielleicht wird es euch jetzt wundern, was ich sage, aber ich glaube, dass der Schiedsrichter die ärmste Sau in dieser Situation ist. Ich glaube, keiner im Stadion hat irgendwie eine Berührung oder ein Foulspiel gesehen. Das Spiel lief dann auch noch weiter. Der Spieler hat, glaube ich, die Berührung nicht mal gemerkt und irgendwann wurde das Spiel unterbrochen und dann war auch noch keine Diskussion und dann wurde heute der Kellner Köller nicht, wurde er von Deutz auf die Ersatzbank vom VfB Stuttgart gelegt. Weil ich hatte den Eindruck, in dem Moment, als der VfB dann die Zeit hatte, mal kurz aufs iPad zu gucken, hat irgendeiner in der Zeitlupe gesehen, oh, da war doch was. Und dann gab es einen Riesentumult und in dem Moment war es nach meinem Erachten so, dass dann nachgefragt wurde, ob da irgendwas war. Und nachdem er dann wahrscheinlich noch 2 Minuten geguckt hat, dann rausgeschickt und musste der Schiedsrichter sich, weiß ich, nochmal 2 Minuten diese Szene angucken und den Schiedsrichter, der ja, wie wir alle wissen, auf dem Platz dann auch Herr des Hauses sein soll, für die Szene rausgeschickt wird, ist für den Schiedsrichter total unglücklich. Der muss nachher auf Elfmeter entscheiden, wenn du dir das Standbild anschaust. Aber ich glaube, jeder, der diese Situation gesehen hat und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat und Günther Perl hat über 500 Mal auf hohem Niveau als Schiedsrichter auf dem Platz agiert, also wie der sich dann auf diese Szene stürzen kann und den Schiedsrichter rausschicken kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Und dann finde ich, das ist natürlich auch ein Problem. Und dann ist auch wieder, wir reden immer über Fairness und wir müssen Situationen klar bewerten. Aber ich glaube, da musst du auch die Situation bewerten. Und natürlich nimmt Marvin den Ball nicht gut mit. Es gibt einen Zweikampf und einen Ball. Es gibt auch eine Berührung. Wenn ich das Standbild sehe und ich Schiedsrichter bin, dann muss ich auch einen Elfmeter geben. Aber die Frage, die hier gestellt werden muss, ist, warum wird auf dem Rücken des 1. FC Köln so eine Situation dann so bewertet und der Schiedsrichter wird dann rausgeschickt? Mich würde das sehr interessieren, ob so eine Situation auch so bewertet wird, wenn Bayern München gegen Borussia Dortmund spielt und es geht um die deutsche Meisterschaft. Weil dann, glaube ich, gibt es keinen Videoassistenten auf dieser Welt, der den Schiedsrichter da vorausschickt. Und deswegen habe ich heute sehr große Fragezeichen am Spiel.
Ja, war ja nicht der Einzige mit den Fragezeichen im Stadion. Eins gleich vorneweg, ich glaube nicht, dass das jetzt tatsächlich dann auch ein Vorwurf an die Stuttgarter Bank sein sollte von Thomas Kessler. Auch wenn man es vermeintlich so ein bisschen raushören konnte, ist ja das Normalste der Welt. Wenn die Bank da auf dem iPad eben die Wiederholung sieht und eben dann sieht, dass Schwäbe Demirovic in der Hacke trifft, dann ist doch klar, dass die dann einen Tumult da anzetteln und protestieren in Richtung Hauptschiedsrichter und auch in der Hoffnung, dass es vielleicht der Video Assistant Referee dann im Deutzer Keller sieht. Hätte der FC wahrscheinlich nicht anders gemacht, aber ich glaube, dahingehend war der Vorwurf von Thomas Kessler auch überhaupt nicht. Er hat das nur mal schildern wollen, den ganzen Ablauf, was ihn dann wirklich geärgert hat. Und da kann ich ihn dann schon ein bisschen verstehen, ist eben der Eingriff von Günther Perl, weil Demirovic ja gar nicht fällt, weil er in der Aktion bleibt, sich den Ball zu weit vorliegt, dann ist die Frage, war der Kontakt wirklich so ursächlich, dass der Angriff nicht mehr sauber zu Ende geführt werden konnte oder war es am Ende doch eine schlechte technische Ballbehandlung? Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich sehr sportlich, dass er sich nicht fallen lässt, sondern in der Aktion bleibt. Ihr hört schon, es ist einfach eine komplizierte Situation gewesen und ich bin auch eher ein Freund davon und sehe das dann ähnlich wie auch Lukas Kwasniok, den ihr vorhin in der Zusammenfassung nochmal gehört habt, bin dann eher ein Freund davon, halt dich raus, war, Der Schiedsrichter hat die Situation auf dem Feld so beurteilt, dass weitergespielt wird, dass da eine Vorteilssituation, wenn er überhaupt einen Kontakt festgestellt hat, gegeben war und ja, der Angriff hat nichts eingebracht und das Spiel wurde fortgesetzt. So, wäre mir auch lieber gewesen, auch jetzt mal ohne FC-Brille, lass den Schiri das auf dem Feld entscheiden, misch dich nicht ein als Video Assistant Referee. Jöllenbeck, wenn er zum Bildschirm geschickt wird und das dann eben 50 Mal rauf und runter ablaufen lässt, ja, dann muss er wahrscheinlich den Elfer geben. Dann kommt er da aus der Nummer nicht raus und dafür hatte dann auch Thomas Kessler Verständnis.
Ich glaube, er wollte ihn nicht geben, aber er wurde mehr oder minder dazu gezwungen. Und das ist sicherlich nicht das Problem von Matthias Jöllenbeck am heutigen Abend, sondern das kann man ganz klar nach Deutsch verorten. Und der zuständige Videoassistent ist in diesem Fall Günther Perl, wo ich mich nochmal wiederhole. So ein erfahrener Schiedsrichter, der so viele Spiele auf hohem Niveau gepfiffen hat, dass er so in dieser Situation interveniert, wundert mich extrem.
Also, in Summe sind einfach ein paar kleine Dinge zu viel gegen den FC gelaufen an diesem Sonntagabend. Und deswegen heißt der etwas glücklichere Sieger VfB Stuttgart. Punkte sind weg, hilft nichts. Fehler, die du selbst fabriziert hast, aufarbeiten, analysieren, es besser machen. Freitagabend geht es ja schon weiter, 6. Spieltag auswärts bei der TSG Hoffenheim. Ja, gibt dann möglicherweise dann oder hoffentlich die Rückkehr von Marius Bülter. Ja, und Bülter, Ex-Hoffenheimer, darf er gerne gegen den Ex-Club treffen. Gibt dann übrigens auch ein Wiedersehen mit Tim Lemperle. Der steht dann auf der anderen Seite bei den Hoffenheimer. Ja, im Stadion werden sich wie alle FC-Fans dann auch die drei Herren des neu gewählten Vorstands aufgeregt haben. Die hätten sich natürlich einen schöneren Einstand gewünscht. Einen Tag nach ihrer Wahl waren sie selbstverständlich vor Ort und haben die Daumen gedrückt, haben die Hymne mitgesungen, die Schals in den Himmel gereckt. Ist doch logisch. Und sie wollten natürlich gerne am Ende einen Heimsieg bejubeln. Hat jetzt nicht geklappt, aber jubeln durften sie zumindest dann knapp 24 Stunden vorher, als dann endlich feststand, ja, wir sind gewählt. Mit fast 65% der Stimmen. Und nachdem sie sich dann so ein bisschen geschüttelt hatten, Jörn Stobbe, Jörg Alvermann und Ulf Sobeck haben sie es noch vor meinem Mikro geschafft. Wir haben uns kurz zusammengesetzt in einer Loge des Rhein-Energie-Stadions und da hieß es erstmal kurz durchatmen, ja, sacken lassen. Ging nicht in der Kürze der Zeit, aber ja, den drei war natürlich anzumerken, dass sie super stolz sind, dass sie das erreicht haben und ja, und einfach natürlich gelöst und glücklich waren. Ja, nach einer über 8 Stunden langen Mitgliederversammlung steht fest, das Team Stobbe stellt den neuen FC-Vorstand.
Das Team FC.
Das Team FC. Herr Stobbe, 65%, als das auf der Videowall eingeblendet worden ist. Was ist Ihnen als erstes durch den Kopf gegangen?
Das war etwas irreal, weil wir auf 50+1 geguckt haben. Deswegen war das eine merkwürdige Zahl. Aber irgendwann merkte ich an dem Druck rechts und links, es hat geklappt. Und dann war es wie eine kleine Explosion, weil wir uns da so mega freuen.
Und Herr Sobeck, ich glaube, ich darf das auch an der Stelle ruhig erwähnen, weil dafür muss man sich nicht schämen. Ihnen sind direkt die Tränen in die Augen geschossen, ne?
Ja, absolut. Und ich war absolut überwältigt und ich habe das Ergebnis gar nicht in Prozenten erfasst. Das war mir in dem Augenblick auch egal, weil wir einfach uns so gefreut haben, dass wir tatsächlich auch schon im ersten Wahldurchgang dann gewählt worden sind. Und dann mit so einem klaren Votum, das war einfach dann einfach zu viel. Und ich hänge am FC seit meiner Kindheit. Und für mich ist heute ein Traum, aber natürlich auch ein Auftrag jetzt in Erfüllung gegangen. Und jetzt gilt es darum, ein bisschen was zu tun.
Ja, Alvermann, auch für Sie überraschend, dass es am Ende doch so deutlich war. Viele haben zumindest mit einer Stichwahl gerechnet.
Ja, ich auch. Also gebe ich ganz offen zu, als ich heute Morgen hier hingefahren bin, ich war optimistisch, aber ich bin schon öfter ins Stadion gefahren und dann ist es hier anders gekommen. Und ja, das mit den 64%, das hat sich fast surreal angefühlt. Aber das ist schön. Vor allen Dingen für uns und ich glaube aber auch für den Verein. So ein klares Ergebnis, das ist jetzt ein Auftrag, das ist eine Verpflichtung. Und für mich, ich glaube, so richtig realisieren werde ich es dann morgen. Das ist im Januar bei mir mit einer Mail an den Mitgliederrat gestartet. Und wenn ich dann morgen im Stadion wäre, dann werde ich auch nochmal zurückgucken und sagen, wow.
Und insgesamt fällt dann von allen drei auch eine große Last ab, denn es war durchaus ein langer Wahlkampf. Sowas hat es ja vorher noch nie gegeben beim 1. FC Köln. 3 Teams sind angetreten.
der Wahlkampf hart, aber fair? Kann man es so zusammenfassen?
Absolut. Wir haben ja auch tatsächlich immer gesagt, es ist nicht schlimm, wenn er bis Weihnachten auch noch geht. Aber das war der einzige Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist auch gut. Das Datum stand, das rückte immer näher. Ja, und insofern ist das jetzt wirklich eine Punktlandung. So, und hart und fair ist genau richtig.
Ich möchte mal wirklich betonen, dass auch mit den anderen Teams wirklich der Austausch auf den verschiedenen Veranstaltungen immer sehr wertschätzend war. Also mit den Personen selber, die auf den Bühnen mit uns gesessen haben, war es ein sehr, sehr freundlicher, sehr konstruktiver Austausch. Und das war wirklich, was wir vorhin auch gesagt haben, auf jeden Fall, dass wir dann auch das Angebot weiter oder nochmal das Angebot darstellen möchten, auch mit diesen Personen weiter im Austausch zu bleiben und dann schauen, wo wir dann die Kräfte am besten gemeinsam bündeln können.
Und das deutliche Votum der Mitglieder bedeutet einen hohen Vertrauensvorschuss und damit aber auch viel Verantwortung, ne? Ab Montag Vollgas oder wie sieht's aus?
Absolut. Vertrauensvorschuss, definitiv, aber auch Erwartungen. Das merkt man. Ne? Also wenn man jetzt schon beim Händeschütteln geht es los und die Leute erwarten jetzt was. Und dafür sind wir auch angetreten. Wenn wir jetzt ein Wahlprogramm aufstellen und sagen, dafür stehen wir und jetzt nicht liefern, dann wird das auch ganz schnell ganz anders aussehen. Und das ist auch richtig so. Ja? Wenn man sich zur Wahl stellt für den ersten FC Köln und jetzt so ein Votum bekommt, ein klares Votum, da muss man jetzt auch liefern.
Womit wird es direkt noch losgehen?
Oder was mich noch besonders gefreut hat, ist, dass auch im Nachgang sogar auch welche sofort zu uns gekommen sind, die die anderen beiden Teams gewählt haben. So, und das ist ja genau auch eine Riesenchance, dass wir jetzt nach vorne gucken einfach und schauen, wie wir wirklich gezielt Themen angehen. Und dafür setzen wir uns, das war ja die nächste Frage, wäre es ja gewesen, setzen wir uns wirklich hin mit dem Team, mit den beiden Philipps, mit dem Thomas, dass wir, weil wir auch angetreten sind, zu sagen, wie können wir unterstützen das Geisburgheim? Ja, was haben wir für Prioritäten? Aber vor allen Dingen hören, wo können wir da wirklich helfen für den FC?
Ein neuer Vorstand tritt an, ein alter geht dementsprechend. Wie wichtig wird der Austausch mit Werner Wolf, mit seinem Team sein, einen guten Übergang dann auch zu haben?
Ich habe mich total gefreut, dass der Werner tatsächlich noch dieses Angebot gemacht hat und wir auch jetzt praktisch bei der Verabschiedung schon ganz klar uns in die Augen geschaut haben, das wird funktionieren, dass wir da wirklich einen guten Übergang hinbekommen, weil wieder, das ist für den FC richtig wertvoll.
Haben Sie insgesamt das Gefühl, bei allen gegensätzlichen Meinungen, die wir auch hier bei der Mitgliederversammlung gehört haben, dass es trotzdem einen Konsens gibt, auf den man gut aufbauen kann beim ersten FC Köln?
Ja, absolut. Also ich spüre den Konsens eigentlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen, das war ja bei allen Teams vorhanden. Alle Teams, wenn man sich die Wahlprogramme anschauten, war ja klar, sie wollen Veränderungen haben. Ja, auch das Team, wo ein derzeitiges Vorstandsmitglied angehört, hat ja gesagt, wir wollen Veränderungen. Und wenn man sich dann die Themen anschaut, dann gab es ja durchaus auch Überschneidungen. Es war ja nicht nur ein Gegeneinander und alle haben in unterschiedliche Richtungen gezeigt. Sondern insgesamt, glaube ich, hat man heute auch bei der Versammlung gemerkt, es gibt den Wunsch zu durchaus umfangreichen Veränderungen. Aber mit Augenmaß, vernünftig. Und wie Jörn es gerade schon gesagt hat, da habe ich vollstes Vertrauen auch in den alten Vorstand, was die Übergabe angeht. Ja, wir werden ja jetzt nicht alles um 180 Grad drehen, sondern wir werden aufbauen auf das, was wir jetzt haben. Und ich glaube, dann können wir für den FC gemeinsam sehr viel erreichen.
Der neue Vorstand des ersten FC Köln. Glückwunsch auch von dieser Stelle hier im Radio Köln FC Podcast. Jörn Stobbe, Jörg Alvermann und Ulf Sobeck. Und wie hat es Jörg Alvermann passend in diesem Interview formuliert? Wenn du dich beim ersten FC Köln zur Wahl stellst und dann gewählt wirst, dann musst du liefern. Und da bin ich gespannt jetzt auf die kommenden Wochen, Monate, auf die kommenden 3 Jahre. So lange dauert ja die Amtszeit des neuen Vorstands. Themen, die sie anpacken müssen, gibt es zu Genüge. Hier ein paar Beispiele, das haben mir die Mitglieder nach der Wahl erzählt.
Wichtig ist jetzt, dass der Verein sich, glaube ich, konsolidiert, dass wir alle zusammenarbeiten, ihre Ziele verfolgen und die internen Querelen aufhören, dass der FC immer wirklich auch Ziele nicht nur verfolgt, sondern auch mal durchsetzt.
Mit dem Geisburgheim, die wichtigen Sachen hier mit dem Stadion, dass so viele Leute gar keine Karten kriegen, also von daher, die haben sehr viel Arbeit.
Ich hoffe, dass es kein Kompetenzgerangel gibt zwischen den Geschäftsführern und dem neu gewählten Vorstand.
Na, ich erwarte erstmal, dass sie jetzt irgendwie ihre Arbeit aufnehmen und das vernünftig betreiben werden, die Mitglieder wieder zusammenführen werden und dann ihre Versprechen auch wahrmachen werden.
Ja, und ich denke, diese fast 65% der Stimmen sind einfach erstmal ein klares und ein gutes Ergebnis, was den Start erleichtern kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass dieses Team um Jörn Störbe der Mitgliederrat hinter sich hat. Der alte Vorstand war ja dann doch sehr, sehr zerstritten mit dem Mitgliederrat. Im vergangenen Jahr ist da nicht mehr wirklich viel zusammengelaufen. Das ist auf der Mitgliederversammlung dann auch nochmal deutlich geworden. Also von dieser Stelle nach den Glückwünschen, ja, viel Erfolg. Der FC kann es brauchen und viel Erfolg dann vor allem jetzt erstmal am Freitagabend. Auswärts bei der TSG Hoffenheim. Auf geht's. Nach 2 Niederlagen in Folge punkten. Alles raushauen und dann wird das was, oder? Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Es werden viele FC-Fans erwartet. Es gab ja einen Aufruf im Vorfeld von Südkurve e.V. Alle nach Hoffenheim, deckt euch ein mit Karten. Ich hoffe, viele sind dem Aufruf gefolgt. Habe da ehrlich gesagt keine Zweifel und dann machen wir daraus einfach ein Heimspiel. Akustisch und hoffentlich dann auch auf dem Platz. Und wenn ihr nicht im Stadion sein könnt, so wie vermutlich dann viele FC-Fans und meine Wenigkeit als Reporter, ja, dann klickt euch rein, ne, ins Radio Köln FC Radio. Ich kommentiere für euch von der ersten bis zur letzten Sekunde. In Ausschnitten schalten die Kollegen von Radio Köln immer wieder raus zu mir. Also auch bei Radio Köln im Programm seid ihr gut aufgehoben. Und dann Vollgas. Freue mich drauf. Freitagabend 20.30 Uhr TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Und hier im Podcast hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Mardet Jod.
Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.